ist doch schon noch eindrücklich. Unser Schweizer Psalm, findet ihr nicht auch? Und ich muss eben enttäuschen, der ist nicht vom David von der Bibel geschrieben worden. Aber man könnte es fast meinen. Und bei der Vorbereitung, wo ich eben mal den ganzen Text vom Schweizer Psalm für unsere Nationalhymne durchgelesen habe, bin ich schon noch beeindruckt gewesen. Und ja, es ist ein bisschen beschämend. Ich habe die wirklich. Die erste Strophe kann ich auswendig. Okay. Aber viel mehr nicht. Und es hat mich beeindruckt, die Worte, die wir haben und wo wir hoffentlich noch ganz lang werden als Nationalhymne. Sie redet von der riesigen, von dieser Grösse, von dieser Macht von Gott, ähnlich wie Psalmen in der Bibel. Und Gottes Grösse, seine Macht und Kraft wird enorm eindrücklich beschrieben, denkt es mir. Und der Text ist 1840 von Leonard Whitmer geschrieben worden und die Melodie ist vom Mönch Albert Zwissig dazu komponiert worden. Und jetzt die Frage an euch, was meint ihr? Seit wann haben wir den Text und die Melodie offiziell als Nationalhymne? Seit welchem Jahr, was denkt ihr?
Seit der ersten Olympiade.
Wann war die?
Ich denke,
in der
Olympiade.
Stimmt, wir haben jetzt ganz oftmals die Nationalhymne hören können. Die Schweizer. 1848, sagst du? 1840 ist der Text geschrieben worden. 1848 wird geboten. Wer bietet mehr?
1970.
Genau, wir können dem Ziel näher. Stellt euch vor, seit dem 21. April 1981. Also seit 40 Jahre haben wir die Nationalhymne. Also, ich bin der Meinung, kurz nach Wilhelm Tell und Rütli sei das entschieden worden, dass wir die Nationalhymne haben. Also erst seit 40 Jahren. Und ich finde, Herr Whitmer findet echt starke Worte und Vergleich zwischen Gott und der Natur und der Grösse von Gott. Und Gottes Macht wird da so klar in der Natur beschrieben. Könnten wir eins spulen, bitte? Ich glaube, ich bin da blockiert. Also, er redet hier vom Morgenrot, er redet vom Strahlenmeer, vom Alpenfirn, vom Sternenheer. Er ist der Hocherhabene, er ist der Herrlich, der Menschenfreundlich und der Liebende. Im Nebelflor und im Wolkenmeer, im wilden Sturm. Und in der Gewitternacht ist er, ist unser Gott, der Unergründliche, der Ewig, unser Hort und Wehr, der Allmächtig Waltende und der Rettende. Also ich finde, die Fülle von Worten, ja, wir finden nicht noch, mal, wir würden noch mehr Worte finden, aber es gibt so stark, wird da davon geredet, ihr seht es da. Danke vielmals. So beschreibt der Autor Gottes Grösse, seine Macht und Herrlichkeit. Und ich denke, wir alle könnten sofort mit einstimmen. Und er braucht da Vergleich aus der Natur. Das, was der David auch gemacht hat. Also wir machen jetzt den Link vom Herrn Whitmer zum David. Das sind ein paar Jahre vergangen seit hier. Und im Psalm 19 schreibt der David: Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Sie tritt hervor wie ein strahlender Bräutigam nach der Hochzeit. Sie freut sich wie ein Held, bereit für den Lauf. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen. Und der Text geht weiter. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Sie sind eine Mahnung an jeden, der sie hört, und wer ihnen gehorcht, den erwartet eine reiche Belohnung. Wie kann ich all meine Sünden erkennen, die ich begehe? Vergib mir diese verborgene Schuld, bewahre mich vor stolzen Menschen und lass nicht zu, dass sie über mich herrschen. Dann werde ich ohne Schuld sein und frei von schwerer Sünde. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das sind Worte aus dem Psalm 19. Der David tut den Psalm wie in drei Teile aufteilen. Am Anfang ist Gottes Schöpfung. Nachher redet er von Gottes Wort, von seinen Weisungen und Gesetzen. Und der Abschluss von dem Psalm redet er über seine persönliche Sündhaftigkeit und von der Vergebung von Gott. Und über die Schöpfung von Gott lesen wir da, wie vorher schon. Der Himmel, der die Herrlichkeit verkündet, das Firmament. Der Tag und die Nacht, die einander weiter erzählt, ohne Sprache, ohne Wort. Die Sonne kommt vor, sie wird verglichen mit einem Bräutigam, der aus dem Zimmer tritt nach der Hochzeit, wahrscheinlich ein riesen Smile auf dem Gesicht. Sie freut sich wie ein Held, der einen Lauf bestreitet. Können wir jetzt mit Olympia ein bisschen vergleichen? Die Freude, wenn einer den Gold macht oder eine. Das ist unglaublich. Die können sich am Boden wälzen vor Freude und spüren sich fast nicht mehr. Sie geht am einen Ende auf und am anderen Ende der Welt geht sie wieder runter. Der Himmel und die Sternenwelt erzählen in einer für uns Menschen eindrücklichen Art und Weise die Herrlichkeit von Gott, vom Schöpfer. Die Unveränderlichkeit der Sternbilder, die Regelmäßigkeit dieser Umlaufbahnen, von diesen Himmelskörper. Stell dir vor, einer verliert mal das Gleichgewicht, irgendetwas passiert ihm mal, was das für Folgen könnte haben für uns. Oder die gleichbleibende Leuchtkraft der einzelnen Sterne. All das ehrt die Weisheit und den Schönheitssinn von dem, was sie geschaffen hat. Und verglichen mit dem Firmament, mit dem All, mit dem, was da ringsum ist, sind wir Menschen so klein, so munzig, so vergänglich. Und vielleicht ist das eine Erklärung, warum gewisse Menschen Sterne anbeten, weil sie das Gefühl haben, boah, so gross. Und sie merken nicht, dass Gott noch viel, viel grösser ist. Weil Gott allein ist verehrungswürdig. Weil er der Schöpfer ist vom Universum und er ist unendlich erhaben. Uns umgibt eigentlich eine fantastische Präsentation von Gottes Kunstfertigkeit. Niemand von uns Menschen würde so etwas herbringen. Der Aufbau, seine Komplexität und die Ordnung vom Himmel, die weisen auf einen persönlich beteiligten Schöpfer hin. Und genau dieser Himmel verkündet Gottes Herrlichkeit, bezeugt Gottes wunderbare Werk, erzählt, teilt mit und alles ohne Wort, lautlos, aber in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Also die Sprache der Natur kennt Begrenzungen und Verständnisschwierigkeiten von unseren verschiedenen menschlichen Sprachen nicht. Und es liegt in den Augen des Betrachters, ob er die Sprache und die Botschaft von der Natur, von Gottes Schöpfung, kann und will verstehen und in den Lobpreis von der Schöpfung will mit einsteigen. Auf diesen Psalm bezieht sich übrigens auch der Apostel Paulus, wenn er sagt, dass jeder von Gott weiß, weil Natur allein schon Gottes Existenz und Macht verkündet. Das können wir im Römer 1 nachlesen. Also die Natur deutet auf die Existenz von dem König, von dem Gott, von dem Herrscher hin. Und die Bibel, sein Wort, erklärt uns den Heilsplan. Gottes Volk, und da gehören wir dazu, wir müssen den Menschen weiter sagen, wie sie Kontakt mit dem Schöpfer, mit dem Gott aufnehmen können. Obwohl die meisten Menschen eigentlich aufgrund der Beweise in der Natur schon an einen Schöpfer glauben, müssen sie doch von seiner Liebe, von seiner Gnade und von seiner Barmherzigkeit hören. Und darum hat Gott uns eine Stimme gegeben. Ich weiss nicht, wie es tönen würde, wenn Berge könnten reden, wenn Bäume könnten reden, wenn Sterne könnten reden. Aber wir können reden und wir haben eine Aufgabe. Wir sollen Gottes Botschaft in unsere Familien tragen, in unsere Landschaft und in unser Land. Jeder dort, wo er ist und jeder auf die Art und Weise, wie es Gott euch aufträgt, wie er uns auch begabt und begnadet hat. Auf dieser Folie sehen wir jetzt Vers bis zum 7. Beim Vers 8 macht David nachher einen extremen Themawechsel im Moment gerade. Er redet da von Gesetz. Also nachdem er den Lauf der Sonne beschrieben hat in den schönsten Worten, erwähnt er da plötzlich Gesetz vom Herrn, Ratschlüsse vom Herrn, die Gebote des Herrn und die Vorschriften des Herrn. Und geht es uns nicht auch so? Wenn wir nur schon Gesetz, das Wort Gesetz hören, denken wir doch an etwas, das uns einengt oder wo einem die Freude rauben könnte. So, Gebote und Vorschriften sind einfach uncool. Aber da ist das Gegenteil der Fall. Gottes Gesetz belebt uns, gibt uns Weisheit und Freude, schenkt uns Einsicht, warnt und belohnt uns. Gottes Gesetze sind Richtlinien und Lampen auf unserem Weg. Sie sind keine Ketten für unsere Hände und Füße. Und wer Kind hat, oder sich vielleicht zurückerinnern mag an die eigene Kindheit, wir als Eltern wissen doch, dass es etwa Regeln braucht daheim im Zusammenleben. Dass wir schon so Gesetze oder Regeln aufgestellt haben für unsere Kinder. Und das haben wir nicht gemacht, um unseren Kindern den Spass zu verderben, sondern aus Liebe, um sie vor Schaden, vor Verletzungen und manchmal auch vor sich selber zu bewahren und zu schützen. Ist logisch, wird man durch das zum Spielverderber oder ist eine Spassbremse. Aber unsere Lebenserfahrung als Eltern und unsere Weitsicht sollte eigentlich, mit dem wenn wir unseren Kindern dienen und sie vor Schaden bewahren. Und ähnlich sind Gottes Gebote gedacht. Sie zeigen die Gefahren auf, um uns zu warnen. Sie weisen uns auf ein Ziel hin, um uns zu leiten. Und das Ziel ist, dass alles Geschaffene, und dazu gehören wir auch, nach der Heiligen Schrift, nach der Bibel, dass das Ziel ist, dass wir Gott in seiner Grösse und Herrlichkeit verehren, dass er von uns anbetet und verherrlicht wird. Und das Ziel von unserem Unterwegssein mit Gott ist, ihn anzubeten und ihm zu dienen mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Sein. Für das sind wir auf der Welt. Wir haben nicht Gott, dass er unsere Wünsche erfüllt, uns Pazifik macht für uns und unsere Sorgen abnimmt und dieses und jenes, gehört alles dazu. Aber wir sind da als sein Ebenbild, um seine Kraft, seine Größe zu repräsentieren und um die gute Nachricht weiterzugeben. Unser Herz und unser Gewissen wird durch Gottes Vorschriften geprüft. Und so können wir Irrwege und auch falsche Entscheidungen erkennen und können korrigieren. Weil Gottes Wunsch ist, dass wir rein und heilig vor ihn kommen. Weil er heilig ist, möchte er, dass wir auch heilig sind. In der Sprüche 6,23 heißt, denn das Gebot und die Lehre sind ein Licht, das deinen Weg erhellt. Die Korrektur durch die Zurechtweisung ist der Weg zum Leben. Und wer weiß, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, der stimmt an diesen Rechtsbelehrungen der Bibel zu. Und der schätzt sie eben als Weisheit, als Einsicht, als Warnung, damit er sein Leben so gestalten kann, dass Gottes Segen darauf liegt. Und wenn wir die Vorschriften und Gesetze und Ratschläge und Ratschlüsse und was da alles steht, aus diesem Blickwinkel anschauen, dann können wir mit ganzem Herzen mit dem David mit einstimmen, dass die Gesetze vollkommen sind, Erfrischung ist für unsere Seele, zuverlässig, richtig und erfreut das Herz, dass sie klar sind und uns Einsicht schenken, dass es die Wahrheit ist und dass es gerecht ist. Und jetzt kommen die zwei Vergleiche. Wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Im letzten Abschnitt von dem Psalm, in den Versen 13 bis 15, schreibt der David, dass er aus dem Wort Gottes zusätzliche Erkenntnis noch gewinnt und sie in Tat umsetzt. Er ist bereit, sich ihnen jederzeit schonungslos zu stellen. Wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die ich begehe, zum Beispiel? Besonders wichtig ist ihm, dass er wirklich das los wird, dass sein Herz rein wird, dass er Sünden, die noch in seinem Leben sind, dass die vergeben werden, dass er zu denen kann stehen. Und er weiß, Gott allein kann ihn davon lossprechen. Und nur so findet er zu einer ehrlichen und transparenten Gemeinschaft und Übereinstimmung mit Gott zurück, zu ihm, an sein Herz. Und auch der Paulus strebt noch. Er sagt in der Apostelgeschichte 24, 16, ich versuche immer, mir vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu bewahren. Für das hat Gott uns ein Gewissen gegeben, das uns daran erinnert, stopp, halt. Was ist jetzt gerade gesagt? Was ist jetzt gerade gemacht? Nicht uns, um uns zu verdammen oder um irgendwas wie etwas uns in die Ecke zu stellen, sondern um uns daran zu erinnern, stopp, halt, da ist vielleicht etwas, das dich trennt von Gott. Und der David fragt in Vers 12, wie kann ich meine Sünden erkennen, die ich begehe? Wie kann ich meine Sünden erkennen? Er möchte es wissen, wie kann ich das? Und vielleicht können wir uns die Frage stellen. Kenne ich mich denn wirklich gut genug? Weiß ich, was so abgeht in mir? Wann habe ich das letzte Mal mein Herz oder mein Leben einfach Gott hergegeben, dass er mal mit seinem Licht draufscheinen konnte und vielleicht Sachen noch mal ein bisschen aufleuchten lassen, die nicht in Ordnung sind? Bin ich noch misstrauisch ein bisschen mir gegenüber? Oder bin ich selbst zufrieden und sage, ist alles okay? Also ich habe noch niemanden umgebracht und das habe ich auch noch nicht gemacht. Oder bin ich bereit, mal ein bisschen kritisch mein Leben anzuschauen? Öffne Gott mein Herz, dass er reinkommen kann und den Raum einnehmen? Oder ist das voll mit anderem Zeug? Höre ich noch Mahnungen von Gott her, vielleicht im Gebet in der stillen Zeit oder von Leuten? Oder mache ich es unbewusst meine Ohren zu, weil ich merke, nein, ich will es eigentlich gar nicht hören? Gott sieht unser Herz und weiss, wie wir es meinen. Und der David begegnet uns da nicht im Hochmut oder in einer Übermut oder so. Nein, er weiss genau um seine Schwächen und Fehler. Und es geht auch nicht darum, dass Gott uns bloßstellt oder verurteilt. Der David steht da demütig vor Gott und bittet ihn, dass er sagt, hey, zeig du mir, wo noch Sachen sind in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und er bittet Gott um Hilfe und auch um Bewahrung, weil er ganz genau weiß, er schafft es nicht allein, von sich aus packt es nicht. Und er will auch, dass die Worte, die er ausspricht, dass die Gott gefallen, ebenso wie seine Gedanken. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Nicht nur das, was der David tut, soll Gott ehren, sondern auch seine Worte und seine Gedanken. Würde mir, würdest du, würde ich mein Leben ändern, wenn ich wüsste, dass all meine Worte und all meine Gedanken von Gott geprüft werden? Also wir müssen nicht einmal sagen, würi und wenn und wer, sondern es ist ja so. Also Gott kennt uns ja durch und durch. Das beweist der Psalm 139. Dort steht in Vers 2 bis 4, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Und Steigerung von dem Vers, denke ich noch, Sprüche 4, 23, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also, ich möchte uns einfach ein bisschen aufrütteln. Die nächste Zeit mal zu überlegen, was läuft in meinen Gedanken ab? Wo denke ich, bevor ich rede? Wo rede ich, bevor ich denke? Worte haben Macht. Worte können über Leben und Tod entscheiden. Heisst es auch so in der Bibel. Und Gott bittet da, David bittet da Gott, dass seine Worte und Gedanken, dass er die annimmt, als wäre es eine Opfergabe. Lass dir die Worte meines Mundes und Gedanken meines Herzens gefallen. Ein Opfer ist etwas Reines. Sie haben nicht irgendwie die Kranken und die Tiere, die man nicht mehr brauchen kann, geopfert, sondern sind reine. Es sind fehlerfreie Tiere. Und Gott möchte, dass wir geheiligt werden. Unsere Gedanken, unser Reden, unser Tun. Wir können Gott nicht verehren und verherrlichen wie unsere wunderbare Natur. Wir können kein Morgenrot an den Himmel malen. Auch mit dem rötenden Abendfirn wird es nicht klappen. Die Sterne können wir nicht für Gott vom Himmel holen. Und unser Toben und unser Wetter kommt nie und nimmer an ein Wolkenmeer oder an eine Gewitternacht her. Aber wir können unsere Gedanken, unser Reden und unser Leben ganz unter Gottes Ordnung stellen, weil er es gut mit uns meint. Nicht, weil er uns verurteilt und wegschickt, sondern weil er es gut mit uns meint. Und wir können uns immer wieder entscheiden, dass Gottes Liebe und sein Geist uns in unserem Reden und unserem Handeln leiten soll. Und so können wir, anders als die Natur, aber ebenfalls als Gottes Schöpfung, ihn mit unserem Leben, mit unserem Sein, mit unserem Handeln, Reden und Denken ehren, loben und anbeten. Und weil er unser Fels und ein Erlöser ist, wie wir es am Schluss noch lesen, weil er unser Retter ist, dürfen wir aus seiner Vergebung herausleben, dort, wo wir versagt haben. Und wir können, wie die Schöpfung, Zeugnis geben von der Güte und von der Grösse von Gott. Und so bist du, so bin ich herausgefordert, sein Zeuge zu sein, Botschafter, Licht und Salz, daheim, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Landschaft.